Wissenschaftsmagazin.
Too little, too late. Zu langsam, zu wenig und ganz ohne schlau aufgegleiste Großprojekte. So kann man, wenn man will, die Corona-Forschung in der Schweiz charakterisieren. Wir schauen uns das genauer an. Außerdem grob eine Menge abschätzen. Das können schon Babys. Forscher streiten, ob sie damit nun doch fast schon rechnen können oder nicht. Und der Biber in der Schweiz. Er ist im Kommen, er sorgt für Ärger und er hilft der Biodiversität. Mein Name ist Katrin Zöfel. Herzlich willkommen. Kein eigener Impfstoff, ungewohnt wenig Forschungsresultate von hier, die weltweit für Aufsehen gesorgt hätten. Man kann schon fast fragen, hat die Schweiz die Corona-Forschung verschlafen? Großbritannien etwa hat ganz anders agiert. Von Beginn weg hatten sie große Studien, die quer durch die Bevölkerung Daten und Wissen generierten. Und daraus sind viele wissenschaftliche Publikationen entstanden. Wissen, das auch uns hier genützt hat. Zur Wirksamkeit von Impfstoffen, zu Infektionswegen, zu Risikofaktoren. Warum hat das in der Forschungsnation Schweiz nicht so gut geklappt? Eine Spurensuche von meinem Kollegen Daniel Theiss.
Milo Puhan ist Professor am Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich und findet, die Schweiz habe ihr Potenzial nicht ausgeschöpft.
Für das, was wir international sonst in der Forschung sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt und wir waren auch jetzt punktuell, glaube ich, sehr gut. Aber in anderen Ländern ging da natürlich schon sehr viel mehr. Also wenn ich an England, Südafrika, Israel, teilweise USA denke, das ist nicht einfach, weil die nur größer sind. Wir haben auch viele sehr gute Forschende. Also ich glaube, wir hätten mehr aus diesem Potenzial machen können.
Was gut gelaufen sei, ist, dass es schnell ging zu Beginn der Pandemie.
Ich denke an die Kantone, ich denke auch an das BAG, ich denke an Stiftungen. Die waren sehr, sehr rasch. Es ist einfach nicht überall alles koordiniert, aber das liegt wahrscheinlich einfach in der Kultur der Schweiz. Aber es wurde eigentlich schnell reagiert, einfach auf sehr vielen verschiedenen Kanälen.
Nur ein Teil der Forschung wurde zentral koordiniert über den großen gesamtschweizerischen Geldgeber, den Nationalfonds. Dessen Präsident, Matthias Ecker, sagt, es sei eigentlich allen klar gewesen, dass es schnell gehen müsse.
Die Forschung in der Schweiz zu Corona hat sehr rasch Fahrt aufgenommen. Der Schweizerische Nationalfonds hat ja bereits im März 2020 einen Call lanciert und hat in den letzten Jahren über 100 Projekte finanziert.
Darunter Forschungsprojekte, die auch international wahrgenommen wurden, sagt Matthias Ecker. Man habe eigentlich klare Ziele gehabt.
Die Idee war natürlich auch, dass die Schweiz einen Beitrag leistet zur Impfstoffentwicklung, dass sie einen Beitrag leistet zum besseren Verständnis des Krankheitsbilds, zum Verständnis der Maßnahmen und ihrer Wirksamkeit.
So gab es etwa Studien über die Massentests an Schulen und Betrieben in Graubünden oder früh in der Pandemie Erkenntnisse über den Einsatz von Blutserum von Genesenen bei schwerkranken Patienten. Auch die weltweit ersten Obduktionen von Verstorbenen, bei denen erkannt wurde, dass Covid-19 den ganzen Körper befällt und nicht nur die Lunge, sorgten international für Aufsehen. Mit der Impfstoffentwicklung hingegen hat es nicht geklappt, trotz verschiedener Ansätze, vor allem auch in kleineren Start-up-Firmen. Diese konnten mit der großen internationalen Konkurrenz letztlich nicht mithalten. Aber, sagt Matthias Ecker,
ich würde nicht sagen, das mit dem Impfstoff hat nicht funktioniert. Ich meine, der Nationalfonds finanziert schon seit Jahren Forschung über mRNA-Technologien. Also da gibt es über 1000 Publikationen, die vom Nationalfonds unterstützt wurden, zu mRNA.
Es geht also letztlich um Grundlagenforschung, mit der die Schweiz einen Beitrag habe leisten können, auch zu den Impfstoffen, die jetzt verfügbar sind.
Man muss die Forschung schon auch als einen kumulativen Prozess verstehen, dass eben die Grundlagen geschaffen werden, damit dann so eine Technologie bis zu einem Impfstoff weiterentwickelt werden kann.
Eine Art stilles Schaffen im Hintergrund über die Jahre also. Doch was ist mit den großen Würfen, die anderen Ländern gelungen sind, etwa den vielbeachteten Studien zur Effizienz der Impfstoffe in Großbritannien? Dies gelang dank sogenannter Kohortenstudien, wo eine große Gruppe von Personen über längere Zeit beobachtet wurde. Regelmäßige Tests zeigten etwa, ob sie krank wurden und wie sich ihre Antikörper entwickelten. Kuhn-Pauls war einer der beteiligten Forscher von der Universität Oxford und er sagt, sie hätten schon zu Beginn der Pandemie bereits eine Liste von Tausenden von Freiwilligen gehabt für diese Studien.
What really helped is that we actually could build upon existing surveys and lots of those people already indicated that they could be approached for new research.
Zudem sei sehr schnell viel Geld gesprochen worden. Das Geld sei aber nicht immer effizient eingesetzt worden, merkt Kuhn-Pauls an. So gab es nicht nur eine große Kohortenstudie, sondern gleich zwei. Er frage sich auch, ob wirklich jedes Land so etwas selber machen solle.
And it is the question whether actually every single country needs something like this.
Selbst wenn man das in der Schweiz gewollt hätte, die Strukturen wären nicht vorhanden gewesen, sagt Matthias Ecker vom Nationalfonds. Großbritannien habe ein sehr zentralisiertes Gesundheitssystem, das in einer solchen Lage dann seine Vorteile ausspielen kann.
Der National Health Service hat eine Finanzierung für solche Projekte innerhalb dieses Gesundheitssystems. Und der Recovery Trial, der ist ja bereits im März, hat er begonnen, im März 2020. Das war schon sehr eindrücklich.
Auch Milo Puhan sieht die deutlichen Unterschiede zur Schweiz.
Die ganze Behördenseite mit der Forschungsseite geht wie mehr zusammen einher als bei uns. Bei uns sind es doch, also wir sprechen natürlich miteinander fast täglich, aber es sind doch zwei getrennte Welten, die Behördenwelt und die Forschungswelt.
Ob sich daran etwas ändert nach Corona und die zwei getrennten Welten in der Schweiz allenfalls näher zusammenrücken, lässt sich noch nicht sagen.
Eine durchzogene Bilanz für die Corona-Forschung in der Schweiz. Und jetzt ist meine Kollegin Anita Vonmund bei mir im Studio. Anita, du hast vorhin schon kurz erzählt, was dir diese Woche unter den vielen Wissenschaftsmeldungen besonders aufgefallen ist. Etwas mit Bakterien und dann was mit Dinosauriern. Erstmal die Bakterien. Das sind welche, das hast du mir ja gesagt, die im Kot von Kaninchen vorkommen.
Ja, dieses Bakterium heißt Clostridium autoethanogenum. Und das kommt nicht nur in der Natur vor, sondern seit kurzem ist es auch in einer Industrieanlage in Belgien am Arbeiten. Es produziert dort den Alkohol Ethanol. Und was speziell ist, es ernährt sich dabei von den Abgasen einer Stahlfirma. Also es entzieht der Atmosphäre CO2, was natürlich gerade in der chemischen Industrie mit ihrem großen Treibhausgasausstoß sehr willkommen ist.
Das klingt gut, aber sag, wie groß ist das schon? Ist das noch Nische oder ist es schon großindustrieller Maßstab?
Es scheint keine riesige Anlage zu sein, aber eine kommerzielle, also keine Pilotanlage mehr. Und die Forscher dieser Biotech-Firma, die haben das Verfahren nun noch ausgeweitet. Sie haben die Bakterien gentechnisch verändert und zwar so, dass sie nun, wiederum gefüttert mit Stahlwerksabgasen, noch zwei weitere breit verwendete Chemikalien produzieren können. Aceton und Isopropanol. Also die kommen in Lösungsmitteln vor, in Kunststoffen, Medikamenten oder Desinfektionsmitteln etc. Und diese Stoffe sollte man mit den Bakterien künftig auch im großindustriellen Maßstab herstellen, sagen die Forscher, die das Verfahren im Magazin Nature Biotechnology soeben veröffentlicht haben.
Und könnte das helfen, die Chemieindustrie in Zukunft klimafreundlicher zu machen oder nicht?
Zurzeit ist die bakterielle Produktion von Aceton und Isopropanol noch im Pilotbetrieb, wird weiter getestet. Aber es gibt tatsächlich auch namhafte, nicht beteiligte Forschende, die dieses Verfahren als Durchbruch bezeichnen. In einem Artikel im Magazin Nature gehen manche davon aus, dass man mit den jetzigen Bakterien noch weitere Chemikalien Kohlenstoff negativ produzieren könnte, also so, dass sie der Atmosphäre mehr Kohlenstoff entziehen, als sie in die Stoffe einbauen. Ob der Sprung vom Pilotbetrieb in die große Industrie dann wirklich gelingt, muss man sehen. Erfahrungsgemäß ist das recht schwierig. Aber ich würde schon sagen, mit Blick auf eine klimafreundlichere Chemie ist das wirklich ein interessanter Ansatz.
Und jetzt die Dinosaurier. Es geht mal wieder um die Frage, wann und wie und warum sie ausgestorben sind.
Genau, also der Grund für ihr Verschwinden ist ja höchstwahrscheinlich ein Asteroid, der im Gebiet des heutigen Mexiko eingeschlagen ist.
Das war vor 66 Millionen Jahren, so viel weiß ich.
Ja, vor 66 Millionen Jahren war das. Eine neue Untersuchung im Magazin Nature datiert diese Katastrophe nun genauer und nennt sogar die Jahreszeit. Die Forschenden sagen, der Asteroid schlug an einem Frühlingstag auf der Erde ein.
Also das wäre jetzt kein guter Frühling für die Dinosaurier gewesen.
Nein, wirklich nicht. Aber richtig interessant ist, wie die Forscher darauf kommen, dass es ein Frühlingstag war. Sie haben an einer Fundstelle in North Dakota in den USA Fossilien von Stören untersucht. Diese Fische sind dort in einem Fluss massenweise gestorben an jenem Frühlingstag. Und zwar, vermutet die schwedische Forschungsgruppe, wurden sie zerschmettert von einer Schuttlawine, die mit einer mächtigen Flutwelle vom Einschlaggebiet her stromaufwärts raste.
Das sind echt starke Bilder. Aber warum denken denn die Forscher, dass die Störe von so einer Schuttlawine umgebracht worden sind?
Für dieses plötzliche Ereignis spricht, dass die Fischfossilien dreckverstopfte Kiemen hatten, aber überhaupt keinen Dreck im Verdauungssystem.
Okay, das klingt überzeugend. Wer schnell stirbt, kann nicht mehr schlucken.
Ja, und auch der Bezug zum Frühling jetzt noch. Die versteinerten Knochen von Stören haben sowas wie Jahrringe, ähnlich wie bei Bäumen. Störe wachsen im Sommer stärker als im Winter. Dank dieser Wachstumsringe und weiterer Analysen konnten die Forscherinnen daher eben den Frühling, also den Frühling auf der Nordhalbkugel, als Todeszeitpunkt ausmachen.
Da muss man erstmal drauf kommen. Aber zurück zu den Dinosauriern. Ist es irgendwie bedeutsam, dass es sie ausgerechnet im Frühling erwischt hat?
Ja, vielleicht. Das damalige Massenaussterben, es starben ja nicht nur die Dinos aus, sondern fast 80% aller Arten. Das traf wohl die Tiere auf der Nordhalbkugel stärker als jene auf der Südhalbkugel. Denn im Norden war eben Frühling, die Tiere brüteten Eier aus, hatten Junge und waren schlecht aufgestellt für die großflächigen Waldbrände, die nach dem Asteroideneinschlag global wüteten. Während auf der Südhalbkugel, da war eben Herbst und zumindest manche kleinere Säugetiere stellten sich vielleicht schon in Erdhöhlen auf den Winterschlaf ein, denken die Forschenden, und konnten den Flammen entkommen.
Aber die großen, dicken Dinosaurier hatten schlechte Karten.
So könnte das gewesen sein, ja.
Eins, zwei, drei, vier, viele. Soweit lernen wir als Kinder ziemlich schnell zu zählen. Und schon Babys können Mengen grob schätzen. Ganz intuitiv, ohne Lehrer und Schule. Deshalb nennt man dieses Können auch Zahlensinn. Denn es ist etwas, mit dem wir zur Welt kommen. Forscher streiten sich erbittert, ob dieser Zahlensinn beinahe schon so etwas ist wie Rechnen, ob wir damit also schon früh ein Gefühl für konkrete Zahlen zeigen oder ob es eben etwas Eigenes ist. Ein intuitives Wissen, das mit Mathematik an sich gar nichts zu tun hat. Klingt ein bisschen akademisch, dieser Streit? Mag sein, aber glauben Sie mir, es ist spannend. Deshalb hören Sie dem Wissenschaftsautoren Christoph Drösser zu.
Diese Töne stammen aus einem Experiment der französischen Psychologin Véronique Isard. Die spielte die Tonsequenzen Neugeborenen vor, mal mit 6 Tönen, mal mit 18 Tönen. Die Babys schauten danach länger auf Bilder mit derselben Zahl von Objekten.
Even young human infants and many non-human animals have a basic sense of number.
Babys und auch manche Tiere haben einen sehr grundlegenden Sinn für Zahlen. Wenn wir ihnen Punkte auf einem Bildschirm zeigen, können sie sagen, welche Punktmenge größer ist und auch einfache Rechenoperationen durchführen.
Basic arithmetic operations.
It isn't very precise. So it obscures small differences between.
Dieser Zahlensinn ist nicht sehr exakt und eher relativ. So lässt er den Unterschied zwischen 5 und 10 als gleich empfinden wie jenen zwischen 10 und 20, obwohl die Differenz von 10 und 20 ja eigentlich doppelt so groß ist. Aber so funktioniert das System eben nicht.
But that's not the way this system works.
Das waren Sam Clark und Jacob Beck, zwei junge Philosophen von der kanadischen York University. Die beiden haben gerade einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht, in dem sie diesen angeborenen Sinn für ungefähre Größenordnungen beschreiben. Und sie behaupten, dieser sogenannte Zahlensinn bezieht sich tatsächlich auf Zahlen, also auf die präzisen Größen, die Kinder erst sehr viel später lernen. Ist das wirklich so? Die beiden ernteten heftigen Widerspruch. Der schärfste kam von Rafael Nunez, einem Kognitionsforscher von der University of California in San Diego.
Der Begriff Zahl ist mehrdeutig. Wir benutzen ihn auch für nicht-numerische Dinge, wie eine Telefonnummer oder die Nummer unseres Passes. Das haben die Autoren missverstanden. Wir haben zwar die Fähigkeit, Größenordnungen und Mengen zu unterscheiden, was wohl angeboren ist, weil wir dazu nicht trainieren müssen. Aber daraus zu schließen, wir hätten numerische oder arithmetische Fähigkeiten, damit habe ich Probleme.
Es ist nicht nur ein Streit um Worte. Nunez vermeidet den Begriff Zahlensinn, weil er da schon eine Wertung sieht. Dieser ungefähre Sinn sei unserer Fähigkeit zur Präzisierung unterlegen. Irgendwann müsse jede menschliche Zivilisation die echten Zahlen entdecken. Aber das war in der Menschheitsgeschichte nicht immer und überall so.
The Australian Aboriginal Civilization for almost 45,000 years never had numbers.
Die Zivilisation der australischen Ureinwohner ist 45,000 Jahre ohne größere Zahlen ausgekommen. Dabei wären die australischen Kinder durchaus in der Lage gewesen, Zahlen zu lernen. Aber in ihrer Kultur haben sie darauf keinen Wert gelegt. Sie haben andere Dinge präzisiert, etwa Verwandtschaftsbeziehungen, wie man die Urgroßeltern der Großmutter bezeichnet. Dafür haben wir wiederum keine Wörter. Unser Vokabular reicht nur eine oder zwei Generationen weit.
Auch heute gibt es noch Völker, die nur 1, 2, 3, 4 viele zählen und wir müssen uns hüten, sie als primitiv oder minderwertig anzusehen. Das sagt auch die Ethnologin Andrea Bender, die an der Universität Bergen in Norwegen lehrt. Sie hat die Sprachen Mikronesiens untersucht, die alle von einer Ursprache abstammen. In der gab es ein Zahlensystem. Aber später haben manche Inselvölker die Zahlen regelrecht vergessen. Das hänge von den kulturellen Rahmenbedingungen ab, sagt Andrea Bender. Je mehr Menschen eine Sprache sprechen, desto komplexer werden in der Regel die Systeme, auch die Zahlensysteme. Aber
wo die lokalen Bedingungen anders sind und die Gruppen kleiner werden, kann sozusagen der Bedarf an großen Zahlen einfach geringer werden und deshalb werden große Zahlen nicht mehr gebraucht und gehen verloren oder werden vergessen.
Die beiden kanadischen Philosophen bleiben bei ihrer These, dass unser Zahlensinn tatsächlich Zahlen repräsentiert, wenn auch nicht exakt.
Wir können ja auch nicht ganz exakt sagen, wie salzig etwas ist oder wie weit entfernt. Das gilt generell für unsere Wahrnehmung von Größen. Ich zeige auch mit meinen Händen, so groß war der Fisch, den ich gefangen habe.
Letztlich geht es bei dem Streit um die Frage, ob die Zahlen so reale Größen sind wie der Salzgehalt und die Entfernung. Aber darüber werden sich Philosophen und Mathematiker so schnell nicht einig werden.
Ein Beitrag von Christoph Drösser. Die Biber sind zurück. Man kriegt die Tiere zwar kaum je zu Gesicht, dafür aber die Spuren, die sie hinterlassen. In der ganzen Schweiz sind sie nicht mehr zu übersehen. Gefällte Bäume entlang der Flüsse und immer öfter in Bächen auch Dämme und Biberburgen. Anfang des 19. Jahrhunderts waren die Biber ausgerottet worden. Wie weit sie bei uns wieder heimisch geworden sind, das untersucht jetzt ein groß aufgegleistes Forschungsprogramm. Besonders interessiert die Forscher dabei, wie sich der Biber und was er mit der Landschaft anstellt, auf andere Tierarten und Pflanzenarten auswirkt. Christian Vonburg war für uns draußen unterwegs mit Biberforschern an der Leugene, einem kleinen Bach an der Grenze zwischen Bern und Solothurn.
Hans-Peter Beutler ist auf Spurensuche. Über die Wiese geht er den Bach entlang und da, schon nach wenigen hundert Metern, die ersten gefällten Bäume und Sträucher.
Das ist so, könnte man schon fast als Feldplatz bezeichnen da hier. Fell- und Fraßplatz wahrscheinlich. Da sieht man jetzt typisch, wenn er ganze Studen oder kleine Bäume anfängt, abnagen.
Denn im Winter ernährt sich der Biber von der Rinde der Bäume. Beutler betrachtet die Nagespuren genauer. Es gibt je nach Zahngröße unterschiedlich breite Spuren. Ein wichtiger Hinweis.
Wenn sie schmäler sind, ist es eher ein Jungtier. Und wenn sie breiter sind, ist es eher ein älteres Tier. Und da kann man auch abschätzen, hat man hier ein Familienrevier oder ist das vielleicht ein Einzel- oder nur ein Paarrevier.
Entlang der Leugene wohnen auf nur 8 Kilometern 3 Biberfamilien und ein Biberpaar. Das ist eine sehr hohe Biberdichte. Beutler ist einer von 400 Freiwilligen, die derzeit schweizweit entlang der Gewässer nach Biberspuren suchen. Koordiniert wird die Aktion von Christoph Angst. Seit langem ist der Wildbiologe im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt als Biberexperte in der ganzen Schweiz unterwegs. Heute zusammen mit Hans-Peter Beutler. Seit der letzten Zählung vor 14 Jahren hat sich der Biberbestand wohl verdoppelt. Das könne man aufgrund lokaler Erhebungen abschätzen, sagt Angst.
Wenn man das alles zusammennimmt und ein bisschen extrapoliert, kommt man auf 3'500-4'000. Aber wir lassen uns gerne überraschen, wie das jetzt wird aussehen, Ende von dem Winter.
Beobachten kann man die Biber nur selten. Am ehesten im Sommer, wenn die Biber zwischen 7 und 9 Uhr abends aus dem Bau kommen. Junge Biber seien in seltenen Fällen aber durchaus sehr neugierig.
Ein Kollege von mir, der hat mir also ein Foto gezeigt, wo er Gummistiefel im Wasser hat. Er hockt am Ufer, spielt so mit einer Widerrute und er kommt so einen monatigen Biber, hockt ihm auf die Stiefel. Er hat ihm das Steckchen her und er frisst ihm das Steckchen auf den Stiefel. Ich hätte ihm es nicht geglaubt, wenn er keine Foto gemacht hat.
Wir gehen weiter. Ein Stockentenpaar fliegt aus dem Bach auf. Und dann zeigt Hans-Peter Beutler auf den Boden, wo ein schmales Weglein zu erkennen ist.
Das ist so ein Ausstieg, den er auch braucht für die Felder raus, wo er sich verpflegen geht. Natürlich, wenn da ein Maisfeld ist oder ein Zuckerrübenfeld. Das ist auch so eine Spur, die man ebenfalls aufnimmt bei der Kartierung.
In der Nacht fressen die Biber den Bauern also gerne die Zuckerrüben weg und rutschen dann mit vollem Bauch wieder in den Bach zurück. Unten am Bach sieht man Löcher.
Dort sieht man auch die Öffnungen. Das sind jetzt Öffnungen, die in einen Biberbau reingehen oder als Fluchtröhre gebraucht werden. Auch dort sieht man so einen Biberrutschen. Das sind so typische Zeichen für die Anwesenheit eines Biber.
Meist machen die Biber Erdbauten. Die Eingänge führen unter dem Wasserspiegel ins Bachbord und von dort graben die Tiere meterlange Gänge. Und hinten bauen sie eine Wohnhöhle, etwa 1 Meter im Durchmesser, gefüllt mit Holzschnitzeln. Damit die Eingänge ins Höhlensystem gut geschützt unter Wasser liegen, stauen die Biber den Bach. Und genau das sieht man jetzt auch hier an der Leugene. Ein kunstvoller Damm aus Holzstecken, der das Wasser zwar staut, aber nicht so fest, dass das Wasser über den Damm läuft, erklärt Angst.
Wenn Wasser drüber reingeht, nimmt das Wasser mit der Fließkraft der erste Strecke, der zweite und irgendwann ist eine Bresche drin. Also die bauen die Dämme immer genau so undicht, dass alles Wasser, das von oben reinkommt, durch den Damm durchgeht.
Nur wo das Ufer zu niedrig ist für einen Erdbau, bauen die Nagetiere eine Biberburg.
Es gibt so Bauten, die vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, die waren 1 Meter hoch gewesen, und mittlerweile sind es 3 Meter hohe Häufe und 20 Quadratmeter gross, also ein riesiges Ding. Und jeden Winter bringen sie wieder neues Holz und neuen Schlamm.
Denn die Tiere dichten ihre Wohnbauten sorgfältig ab, damit sie vor Wind, Wetter und Eindringlingen möglichst geschützt sind. Die eindrückliche Bautätigkeit der Biber wirkt sich aus auf andere Tierarten. In Martalen etwa, im Zürcher Weinland, haben Biber eine gänzlich neue Landschaft geschaffen.
Wir haben den berühmten Martalensee, wo die Biber 4 Hektar Wald überschwemmt haben. Da haben wir letztes Jahr 4'300 Grasfrösche Laichbauen gefunden. Eine riesige Biomasse.
4 Libellenarten lebten vorher dort im Wald. Jetzt im Biberteich sind es 24 Arten.
95% von allen Auen haben wir trockengelegt und kaputt gemacht. Die sind gar nicht mehr da. Und jetzt kommt der Biber und macht im Kleinen zumindest wieder so auenartige Lebensräume.
Wie sich das jetzt in der Schweiz konkret auswirkt, da die Biber nach den Flüssen zunehmend auch die kleineren Gewässer besiedeln, wird nun wissenschaftlich untersucht.
Wir vergleichen einen Abschnitt, der vom Biber beeinflusst ist, mit dem genau gleichen Bach, der die gleiche Struktur hat wie vor dem Biber, weiter oben oder weiter unten, und schauen. Amphibien, Libellen, Fisch, Krebs, Wasserinsekten.
Wie verändert sich die Zahl und die Zusammensetzung der Arten? Zusätzlich untersuchen das Wasserforschungsinstitut der ETH und die Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, weitere Aspekte wie die Auswirkung auf Mikroorganismen und die erwartete Verbesserung der Wasserqualität. Wie bestellt fliegt ein blau leuchtender Eisvogel vorbei. Für die Biodiversität ist die Rückkehr der Biber ein Segen. Für den Menschen und seine Infrastruktur hingegen sind die Biber teilweise auch recht lästig. Sie nehmen keine Rücksicht, untergraben Straßen und schalten Entwässerungsleitungen aus, so dass die Felder überschwemmt werden und die Bauern nichts mehr anbauen können.
Die Kantone klönen schon in den letzten Jahren, dass sie immer mehr zu tun haben. Weil es sind halt auch nicht einfache Fälle, wo einfach einer kommen kann und sagen, voilà, so, so. Weil man muss auch noch wissen, die Dämme sind geschützt, man kann die nicht einfach rausräumen.
Man muss also Kompromissvarianten suchen. Oft sind das teure Verbauungen oder lange neue Entwässerungsröhren. Das kostet, je nach Ort, schnell mehrere Millionen Franken. Wer das zahlt, ist bis heute nicht definitiv geregelt. Gemäß dem revidierten, an der Urne aber verworfenen neuen Jagdgesetz wären Bund und Kantone zuständig gewesen, sagt Angst.
Was jetzt da für politische Kräfte wieder werden, funktionieren, ob das wieder kommt, dass die Infrastrukturschäden gezahlt werden, das wird sich zeigen, weil das sind eigentlich die teuren Sachen.
Wir sind unterdessen beim nächsten Damm angelangt. Der freiwillige Biberzähler Hans-Peter Beutler traut seinen Augen nicht.
Ich bin jetzt vor 14 Tagen vielleicht das letzte Mal hier durch. Es sieht wieder völlig anders aus. Also es ist unglaublich, da könnt ihr innerhalb von einem Monat zwei Welten erleben. Oder? Das ist unglaublich.
Schon wieder sind einige Bäume verschwunden und der Damm ist gewachsen. Baumeister Biber war fleißig.
Jetzt haben sie es gerade so gut wie geschafft, die kalte Jahreszeit hinter sich zu bringen. Die Biber und alle anderen Tiere da draußen auch. Das ist gar nicht so einfach. Und wie sie es hinkriegen, mit der Kälte klarzukommen, darum geht es in den aktuellen Folgen von unserem Podcast Kopf voran. Da erfahren Sie übrigens auch, warum Biber Bäume immer gerade gleich ganz fällen, obwohl sie eigentlich nur die Rinde wollen. Unseren Podcast Kopf voran gibt es, Sie ahnen es, überall, wo es Podcasts gibt. Und das war unser SRF-Wissenschaftsmagazin für diesmal. Ihnen danke ich für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn Sie Feedback oder Input für uns haben, dann melden Sie sich gerne auf wissenschaft.srf.ch. Die redaktionelle Verantwortung für diese Sendung trägt Anita von Mond und mein Name ist Katrin Zöfel.